Was ist deine Lieblingsnudelsorte?
Oh, shit. Ich habe jetzt ein bisschen so ein, ja, eine unpopular Opinion, würde ich sagen. Also,
Okay.
ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt tot gehatet werde, aber ich bin ein Riesenfan von Bandnudeln.
Bandnudeln, da muss ich jetzt erstmal parallel googeln, um zu schauen, wie die denn jetzt
Oder für die
ausschauen.
schwabischen Brüder, schwäbischen Brüder meine ich natürlich, Spätzle sind auch sehr geil.
Spätzle sind keine Nudeln, Digga.
Komm, das sind
Spätzle sind
Nudeln.
Spätzle, aber Spätzle sind keine Nudeln. Nein, es sind keine
Okay,
Nudeln.
dann die nicht. Bandnudeln sind
Bandnudeln.
geil, am besten schön mit Pesto, bisschen Putenstreifen, bisschen Paprika und so. Das
Nein, nein, es geht nicht darum, was du dazu isst, sondern welche Nudeln. Aber Bandnudeln muss ich sagen, nee, Mann, fühle ich nicht. Also ich fühle generell so lange Nudeln nicht.
Doch, Bandnudeln.
Bin ich
Weil
ehrlich.
Spaghetti, muss ich sagen, das ist mir ein bisschen zu
Ja, Spaghetti auch.
anstrengend, weil die halt, wie du sagst, so lang sind und dabei so dünn. Aber Bandnudeln, die sind halt breit, die kannst du aufpieken mit der Gabel. Das ist dann wieder gar kein Thema.
Ja.
Also ich würde mich, glaube ich, für Bandnudeln entscheiden. Weil auch bei diesen ganzen kleinen Nudeln ist das so nervig, immer dieses ganze Aufgepieke und dann kriegst du die nicht richtig aufgepiekt und so, was weiß ich nicht was. Also Bandnudeln sind schon mein Favorite. Wie sieht es bei dir aus?
Ah, nee, Digga, also nee, nee, also ich kann dich jetzt gar nicht mehr ernst nehmen. Bei mir ist es Falafel
Was?
oder diffuse
Warte,
Zwiebeln. Das sind
warte,
meine
stopp, du meinst nicht
Lieblingsnudeln.
Falafel, du meinst Verfall, oder?
Verfallen,
Ja, weil Falafel ist was
genau.
anderes.
Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall, das sind meine
Okay.
Lieblingsnudelsorten. Dann weißt du, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich
Ich
habe
habe Angst.
heute in der Früh in so ein YouTube-Video gesehen, da wurde wissenschaftlich die beste
Ach du
Nudel
Scheiße.
halt gemacht und kreiert. Da dachte ich mir so, Digga, das muss ich dich halt auch fragen, so, was ist deine Lieblingsnudelsorte, Mann? Weil ich habe echt überlegt, so, was ist meine? Ich dachte mir so, lange Nudeln feiere ich nicht, Mann. Finde ich immer zu anstrengend mit Löffel und so weiter. Dann irgendwie was lang und Loch ist beschissen.
Ja.
Lang mit Loch in der Mitte. Nee, Mann, also da esse ich lieber keine Nudeln, bevor ich das esse. Sorry. Und ja, das ist mir so aufgefallen. Ja, die Farfalle und die Fusilini, Digga, sind die geilsten. Dann kann ich nichts gegen sagen, Mann.
Ich muss ehrlich gesagt nochmal gerade googeln, welche ist. Verfalle. Also für die Zuhörer, das sind diese
Das sind.
Schmetterlingsnudeln, ne?
Die sind die
Ja,
geilsten,
die sind
ey.
geil, weil die halt in der Mitte teilweise noch so ein bisschen härter sind als außen. Das finde ich ganz cool. Aber die sind auch wieder so anstrengend aufzupicken. Und Fusilli würde ich einfach als Standardnudel bezeichnen. Das sind halt diese gedrehten, ne? Ich sehe gerade bei Google wird auch als Spiralnudel bezeichnet. In Form einer Helix. ja. Ist jetzt nicht so spektakulär deine Auswahl, glaube ich. Ich glaube, ich werde mehr Aufmerksamkeit erregen mit meiner Wahl von den Bandnudeln.
Ja, glaube ich auch. Ich frag mal, ich mache jetzt mal eine Abstimmung in unserem YouTube-Chat, was denn so die beste Nudelsorte ist. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind der Around the Ball Podcast. Ich bin Nico und mit dabei ist Tim.
Hi, was geht? Und da können wir auch nochmal direkt wieder drauf verweisen. Wenn ihr diesen Podcast gerade auf Spotify und Co. hört, freut uns das natürlich sehr. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, das schon live direkt während wir aufnehmen, auf YouTube zu verfolgen. Zugegeben, momentan etwas schwieriger, weil wir immer zu verschiedenen Tageszeiten und auch zu unterschiedlichen Tagen aufnehmen. Aber da würde ich euch einfach mal empfehlen, die gute alte Glocke auf YouTube zu aktivieren, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand.
Ja, zudem bekommt ihr noch unsere YouTube-Shorts zu sehen, die auch ziemlich unterhalten sind für viele Leute. Also, ja, ein Abo lohnt sich also doppelt bei uns.
Ja, das hast du genau richtig erfasst. Und du hast jetzt ja eben schon mit deinem Nudelthema da angefangen. Und du hast mich
Ja,
gefragt, woher ich
also so
weiß
kommt.
oder was ich denke, woher diese Frage kommt. Und ich dachte eigentlich, du willst damit auf schon das nächste Thema anspielen. Denn ich teaser schon mal grob an, es geht um Italien.
Ja, ich dachte das auch, als die gerade diesen Satz gedroppt haben, dachte ich mir so, bitte sag jetzt nichts, bitte sag jetzt nichts, ich will dich nicht verbessern. Ja, also unser italienischer Fußballliga hat ein paar shady Transferaktivitäten gemacht in den letzten Jahren, so sehr, dass man die italienische Mafia ein bisschen Angst haben könnte. Was ist denn passiert? Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. In der letzten Woche wurden von einigen italienischen Fußballvereinen, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, ja, die wurden erstmal von der Polizei gestürmt. Und da wurden erstmal Daten sichergestellt. Der bekannteste Fall ist bei Juventus Turin. Dabei geht es um Daten von dem Transfer von Artur Melo und Pjanic. Also dieser Tauschstil. Und dann noch von Joao Cancelo mit Danilo.
Echt?
Und als ich die Transfers gehört habe, dachte ich mir so, also das war selbst für mich ein bisschen shady, was die denn da abgezogen haben, aber ja, also die italienischen Behörden, die denken, das ist halt irgendwas mit Bilanzierungsbetrug zu tun.
Ja.
Also die wollen halt ihre Bilanzen fälschen, so falls die ein paar Leute es nicht verstanden haben. Zudem ist Napoli auch unter Verdacht geraten. Rat mal, wegen welchem Transfer?
Boah, Napoli, was haben die denn in der letzten Zeit? Manolas sind die losgeworden, das weiß ich noch. Aber sonst fällt mir nicht viel ein, muss ich ehrlich zugeben.
Das war der Zugang von Victor Osimhen für 8 Millionen. Weil die gleichzeitig auch viel zu überteuert, meiner Meinung nach, irgendwelche Ersatztorhüter, die haben glaube ich 2 oder 3 Ersatztorhüter, Lille für jeweils 5 Millionen verkauft.
Oh wow.
Und darum geht es halt auch noch, dass die da vielleicht ein bisschen keine marktwertgerechte Summe bekommen haben.
Also, aber warte mal, kannst du mir erklären, inwiefern da jetzt die Mafia mit drin steckt? Weil was haben die davon, wenn...
Nein, die Mafia nicht. Also die Mafia war ja vor 10 Jahren, 15 Jahren dabei.
Ah, okay.
Also ich wollte sagen, die Mafia hätte Angst vor solchen Aktivitäten. Das wollte ich sagen. Tut mir leid, falls ich mich ein bisschen umständlich ausgedrückt habe. Dann, das große Problem daran ist, eine Strafe, die die Vereine bekommen könnten, ist, dass sie Punktabzug bekommen. Und natürlich einen riesigen Image-Schaden, aber das würde irgendwie zu Juventus Turin passen, meiner Meinung nach.
Ja, das würde sehr gut passen. Da läuft ja in den letzten Jahren... Haben
die ja schon vor einem Jahr, vor 10 Jahren...
Ja, so. Und in den letzten Jahren läuft es ja sowieso nicht mehr ganz so bombastisch. Ist dann halt die Frage, inwiefern das so ein bisschen das Vereinsgeschäft auch so beeinflussen würde. Glaubst du, dass durch unter anderem solche Aktionen, die halt immer noch so ein bisschen dann halt an der Beliebtheit auch kratzen, dass durch solche Aktionen solche Riesenvereine zu Fall gebracht werden? Wie man es jetzt bei Barca auch gesehen hat, die ja jetzt auch vor allem wirtschaftlich deutlich geschwächt sind.
Also ich glaube nicht. Also es gab bestimmt auch schon mehrere Razzien bei den spanischen Vereinen, weil die sind da auch nicht viel besser bei den Transfers. Mhm. Aber ja, also bei den Hardcore-Fans vielleicht nicht, aber vielleicht bei den neueren Fans denkt man sich so,
die durch Ronaldo kamen.
Verein wie Juventus. Ja, die sind schon... so ein Schmuddelverein wie Juventus Turin, nee, da gehen wir lieber zum Ehrenmannverein Manchester City oder so. Und supporten den lieber, was ich dann auch nicht verstehen könnte, aber das wäre ein anderes
Thema. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sehr, sehr schwierig.
Aber ich glaube auch, ich kann es mir eigentlich nicht so vorstellen, weil, um ehrlich zu sein, der Fußball ist nicht mehr der europäische Markt. Also, der wichtigste Markt für Juventus Turin sind die USA und für den Fußball generell ist es China. Und ich glaube nicht, dass die das da so mitbekommen haben, wie wir hier in Europa.
Mhm. Ja.
Also weiß ich nicht, wie die so connect sind.
Schwierig, müsste man sich nochmal intensiver mit befassen. Aber da würde mich auch interessieren, was unsere Zuhörer schon wissen über das Thema. Und ich würde sagen, das können sie uns dann auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder in den Insta-DMs oder was weiß ich nicht was. Und keine Ahnung, das ist eigentlich fast schon ein Rekord, würde ich mal schätzen. Wir sind jetzt hier ungefähr 10 Minuten, nein, nicht ganz, in der Podcast-Aufnahme drin. Und wir haben bis jetzt eigentlich nur über den Schlawiner der Woche geredet, ne?
Ja, das ist ein guter Rekord. Du sagst also, ich hätte noch ein bisschen Zeit, um meine Football-Manager-Karrieren ein bisschen so zu erklären.
Ich würde sagen, wir können da schon fast so eine eigene Kategorie fast draus machen. Und ich würde sagen, ich räume dir jetzt auch mal großzügigerweise, weil ja bald Weihnachten ist, ein paar Minuten ein. Und ja, erzähl mir mal, was dir so auf dem Herzen liegt.
Also, wie die einigen von euch wissen, habe ich letztens eine Football-Manager-Karriere mit dem FC Barcelona gestartet. Euer letzter Stand müsste sein, dass ich in dem im Wintertransferfenster für den Sommer Xavi Simons und Karim Adeyemi verpflichtet habe. Doch dann ist was passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Nämlich, Borussia Dortmund hat sich nicht für Europa qualifiziert und mussten Haaland für 100 Millionen abgeben.
Okay.
Da habe ich mir erstmal in einem Transfersommer Karim Adeyemi und Erling Braut Haaland
geholt. Das ist sehr heftig.
Ah, nee, das. Moment, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, bevor ich Haaland geholt habe, wurde ich schon Champions League-Sieger gegen Liverpool. Dann habe ich Haaland geholt, habe es nicht geschafft. Aua. Dann war ich wieder gegen Liverpool im Champions League-Finale, habe dann nicht gewonnen. Aber Haaland hat bei mir den Ballon d'Or gewonnen. Auf Platz 2 Ansu Fati, auf Platz 3 Pedri, auf Platz 4 dann Karim Adeyemi, also 4 der 5 besten Spieler der Welt. War einfach meine Offensive. Hat sich auf jeden Fall wild angehört. Dann dachte ich mir so, jo, ich löse jetzt meinen Vertrag bei Barcelona auf und will zu Wolfsburg wechseln. Hat nicht funktioniert. Ja. Ich bin dann, ich wollte zu Frankfurt wechseln, bin dann aber in Wolfsburg gelandet. Ich hatte Bock auf Frankfurt, weil ich dachte mir so, ja, wenn ich jetzt irgendwie Manchester City oder sowas hole, dann mit denen werde ich ja auch schnell Champions League sehen. Ich wollte ein bisschen eine Herausforderung
haben.
Dann war ich halt ein halbes Jahr vereinslos und bin dann zu Wolfsburg gewechselt, hab dort zwei Spiele gemacht, hab mir so, ne, dieser Save, der wird nicht mehr weitergespielt. Ich habe die Champions League gewonnen, das passt. Hab dann erstmal eine neue Karriere mit Frankfurt begonnen. Und weißt du, an welchen Trainer ich mich orientiert habe?
Ralf Rangnick.
Scheiße.
Ich bin's einfach. Ich habe einfach geraten.
Ich habe mir so eine Taktikanalyse zu Ralf Rangnick gesehen. Ich habe daraus dann eine eigene Gegenpressing-Taktik
entwickelt. Da möchte ich nochmal mein Lieblingszitat anfügen, kurz. Ein bisschen Pressing gibt's nicht. Es ist so wie ein bisschen schwanger.
Das ist von Rangnick, oder? Ja, also Ralf Rangnick ist schon ein interessanter Typ. Auch wie er damals, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, im DFB-Pokalfinale oder Halbfinale oder Viertelfinale gegen die Bayern, auf einmal zum Schiri geht und sein Handy rausholt, um irgendwie zu zeigen, das war eine
Ja, aber warum sollte man sowas nicht zulassen, ganz ehrlich?
Ja, da war irgendwie Hummels, der ihn dann, dem dann irgendwie so noch blockiert hat oder sowas, damit er es nicht machen kann. Aber ich fand die Aktion schon turbo wild, dass er auf die Idee gekommen ist, erstmal sein Handy rauszuholen. Ja. Worauf ich dann eigentlich hinaus wollte ist, ich bin jetzt in der ersten Wintertransferphase und rat mal, welche Position ich in der Bundesliga habe.
Du bist in der ersten Wintertransferphase mit Wolfsburg?
Nee, mit Frankfurt jetzt.
Du bist... Es muss ja irgendwas Außergewöhnliches sein. Wenn du jetzt einfach so Platz 6, 7 wärst, wäre ja eigentlich relativ unspannend. Aber entweder du bist richtig weit hinten oder richtig weit vorne. Ich sag, du bist Erster.
Na, ich bin
Vierter. Ja, wow.
Nur die Top 3 sind vor mir. Aber als Frankfurt, ich habe irgendwie 15 Spiele am Stück nicht verloren. Und dann kam auf einmal die Dortmunder. Das fand ich ganz cool. Weil Erling Haaland, da wurde bei mir... beim Ballon d'Or wurde der Erste bei meiner Football-Manager-Karriere. Also auch im Jahr 2021. Also ich bin jetzt ungefähr in meiner Karriere 4 Wochen vorne. Fand ich ein bisschen schade. Eine Sache, die wollte ich dir wirklich sagen. Bei Football-Manager ist es so, du kannst Ligen selbstständig hinzufügen. So viele wie du willst. Aber dann wird halt die Ladezeit immer länger. Rat mal, welche Liga ich hinzugefügt habe, einfach nur damit ich ein paar Spieler da habe.
Die österreichische.
Nee, die habe ich automatisch eingestellt gehabt. Ich habe die norwegische Liga hinzugefügt, weißt du warum?
Ah, ich verstehe.
Albert Tjaaland. Ja. Ich habe Tjaaland im ersten Sommer geholt.
Oh mein Gott.
Der Typ hat leider... Und bei Football Manager ist es so, bei solchen Talenten ist es oft, dass die Potenziale pro Karriere unterschiedlich sind. Und bei mir, in meiner Barca-Karriere hatte der irgendwie volles Potenzial, also das höchstmögliche. Und jetzt hat er bloß mittelmäßiges Potenzial bei mir, fand ich ein bisschen schade. Aber der hat irgendwie 2 Spiele oder so gemacht.
Das ist sehr wild. Also für alle, die ihn nicht kennen, ist auch ein norwegischer Stürmer, der in Real Life, glaube ich, gerade bei Molde FK oder sowas spielt. Und tatsächlich und ist tatsächlich der Cousin von Erling Haaland. Also finde ich auch funny, dass die Nachnamen dann so ähnlich sind, obwohl es unterschiedliche sind.
Ja, also Braut, der Nachname von der Mutter ist ja gleich, schätze ich mal. Aber Haaland hört sich halt auch ähnlich an.
Vielleicht gibt es in Norwegen ja nur solche Nachnamen. Können sich unsere norwegischen Zuhörer gerne mal einschalten und uns berichten, wie das mit den Nachnamen so aussieht. Vielleicht heißen die da alle nur Haaland, Jaland, Laland, Marland und was weiß ich nicht was. Da bin ich leider überfragt.
Oh, das ist Wissen. Nee. Das bin ich leider auch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu unserem nächsten Thema, nämlich zum Hauptthema dieser Folge, dem Diebstahl der am Montagabend in Frankreich passiert ist.
Ja, Tatort Frankreich, Montag 19 Uhr oder sowas, keine Ahnung.
Nee,
21 Uhr. Hauptverdächtiger, ein Argentinier, knappe 1,70 Meter groß.
Und 1,69 Meter, ja.
Wie alt mittlerweile? 34?
Ich glaube schon, ja.
34. Ich glaube eigentlich so der bekannteste Argentinier, den es gibt, Lionel Messi. Und wir sprechen vom Ballon d'Or. Ja, wie soll man das sagen? Ich glaube, ich fange das mal an, weil du bist eh Bayern-Fan, deswegen musst du da die rosa-rote Fanbrille also nochmal ein bisschen putzen.
Ich glaube, wäre ich kein Bayern... Also, ich bin Bayern-Fan, aber wäre ich nicht Bayern-Fan, wäre ich irgendwie Leipzig-Fan oder so, würde ich genauso denken.
Ich habe noch überlegt, wie ich irgendein lustiges Wortspiel einbauen kann mit Robbery, also einmal Diebstahl.
Ah, oh, fuck, Digga, das habe ich übelst verkackt.
Einmal halt Diebstahl oder halt Ribery und Robben, die gute alte Bayern-Ära. Also...
Ich habe heute den ganzen Tag für ein Wort überlegt, damit ich auf dieses Thema überleiten kann. Und weil ich halt Football Manager nach dem Schlawiner der Woche geredet habe, habe ich die Überleitung nicht vergessen.
Ja, gut, dass ich sie gebracht habe.
Du musst ja sagen, was ich sagen wollte. Was? War die Ballon d'Or-Verleihung Juice WRLD Song aus dem Jahr 2018 oder warum war das sonst eine Robbery?
Ja, okay, wow. Aber dann hast du ja trotzdem nicht auf Ribery und Robben angespielt.
Nein, Digga, das wollte ich auch nicht. Ich wollte das nur.
Ja, wow. Okay. Ja, dann trotzdem. Also, wir haben es jetzt ja schon grob angesprochen. Es geht um Bayern und um wen soll es anderes gehen als Robert Lewandowski, der meiner Meinung nach letztes Jahr schon den Ballon d'Or gewinnen hätte müssen, es aber nicht hat,
ich glaub, da gibt's keinen
ja, weil er nicht vergeben wurde. Und dieses Jahr hat Lionel Messi ihn einfach gewonnen, der bei Gott kein schlechter Spieler ist. Aber ganz ehrlich, Lewandowski hätte den kriegen müssen. Allein schon dafür, dass er den letztes Jahr nicht bekommen hat. Und wenn man sich mal anguckt, ich weiß, Ballon d'Or geht immer um ein ganzes Jahr, aber du kannst Messi jetzt meiner Meinung nach kein Ballon d'Or geben, wenn der gerade gewechselt ist und bis jetzt noch nicht wirklich viel hinbekommen hat.
Ja, ja. Also, das fand ich auch ganz weird. Wenn man sich halt mal so anschaut, was er so bei PSG bis jetzt geleistet hat. Er hat noch kein Ligator geschossen.
Ja, das ist echt...
Also, er hat irgendwie...
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das echt ja schwach ist dafür, dass er... ja, aktuell der beste Spieler der Welt sein soll.
Ja, also Titel mit Web, also irgendwie so Titel, die er gesammelt hat, waren die Copa del Rey, also der Pokal halt. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig der ist, meiner Meinung nach. Und dann war halt noch die Copa America, was ich auch ein bisschen unfair gegenüber Lewandowski fand, weil die Copa America ist jedes Jahr irgendwie.
Ja.
Also die ist auf jeden Fall häufiger als die Euro. Und die Europameisterschaft, das sind halt auch viel, die ist auch viel schwieriger zu gewinnen als die Copa America. Deswegen hat Lewandowski da eh keine Chance, irgendwas zu machen. Was man auch bei Haaland sieht, der hat nicht mal die Chance, sich zu qualifizieren.
Ich wollte noch mal einmal kurz einhaken. Du hast gesagt, kein Ligator. Und ich würde gerne noch mal zu Jadon Sancho übergehen, der ja gerne ein bisschen belächelt wird. Der hat mittlerweile ein Ligator geschossen in der Premier League mit, wie alt ist er? 22? 23?
Ich glaube 21, 22.
So. 21 ist er. Der hat es geschafft, in der härtesten Liga der Welt ein Tor zu schießen und Messi hat es nicht geschafft in Frankreich.
Und du musst dir halt vorstellen, Jadon Sancho spielt bei einem Drecksverein.
Hallo.
PSG und Messi spielt bei dem besten Verein der Liga.
Also den ersten Punkt der Aussage möchte ich gerne, dass du den zurücknimmst.
Ich beschönige den. Ich sage, Manchester United gehört nicht zu den Top 3 in der Premier League aktuell.
Das kann man auch, kann man so hinnehmen. Und ich möchte bitte nochmal, bevor wir jetzt absolut gehatet werden, korrigieren. Messi hat ein Tor geschossen in der Liga, aber halt auch nur eins in 7 Einsätzen. Das geht durchaus besser, würde ich sagen.
Also Lewandowski hat ja schon 10 Tore geschossen und das ist keine Verprobung. Bei der aktuellen Torquote, das ist bestimmt 9 oder 10 Tore, die er in 7 Spielen schießt. Schau dir auch mal die Champions League Stats von Lewandowski in diesem Jahr an. Der hat irgendwie 12 Scorer in 5 Spielen. Und da waren halt auch, ist auch eine Mannschaft wie der FC Barcelona dabei. Also das sind nicht nur irgendwelche Arsenals oder sowas, die da in der Champions League
dabei sind. Was hältst du von der These, die gerade hier, ich weiß nicht, ob ich Deutsch oder Englisch aussprechen soll, Riri sage ich jetzt einfach mal. Nee, Riri oder Riri bei uns im Livestream in den Chat geschrieben hat. Also er vermutet oder sie, dass PSG dahinter steckt und halt sehr großen Einfluss hat. Weil der Ballon d'Or unter anderem in Frankreich stattfindet, weil Messi jetzt in Frankreich bei PSG spielt und PSG ja auch bekannt ist dafür, dass sie sehr viel Geld haben, sich auch manchmal halt um irgendwelche Bestrafungen so ein bisschen drumrum tricksen.
Also ich glaube nicht, dass sie den PSG, also dass PSG irgendwie sich da eingekauft hat oder so, aber ich kann mir vorstellen, das sind 180 oder 170 Journalisten, die den die da abstimmen. Ich könnte mir vorstellen, dass davon sehr viele aus Frankreich
kommen. Und auch sehr viele vielleicht PSG-Fans sind oder auch einfach die Schlagzeile mitnehmen wollen, dass der beste Spieler der Welt in ihrer Liga spielt oder was weiß ich nicht was.
Ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie, diese Schlagzeile einfach irgendwie so ein Bild mit Messi vorm Eiffel Tower mit 7 Ballon d'Ors oder 6. Wie viel hat er jetzt? 7?
Ich glaube 6, oder?
Also der 2 mehr als Ronaldo.
Das ist eh schon eine Frechheit.
Also das würde ich jetzt unkommentiert lassen. Aber ich finde, Messi ist halt der talentierteste Fußballer, der jemals gespielt hat, den Sport gemacht hat. Der hat jetzt 6 Ballon d'Ors.
Ja, sag ich ja.
Wenn du Geld draufsetzen müsstest, dass Ronaldo die noch einholt, würdest du es machen oder nicht? Ich auch nicht. Also ich glaube, ich hoffe auch nicht mehr. Also ich hätte auch schon vor einem Jahr gesagt, dass Messi und Ronaldo keinen Ballon d'Or mehr gewinnen. Aber ja, das fand ich halt beschissen. Ich find's halt scheiße. Also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, 6 Ballon d'Ors hat Messi und 4 hat Ronaldo. Ich finde es scheiße, dass so dieser Wettbewerb, der eigentlich der prestigereichste Pokal für einen Einzelspieler im Fußball ist, dass er von der Zeitung, nicht von der FIFA vergeben wird.
Ja, ich glaube, wovon er vergeben wird, ist für mich gar nicht so relevant, aber einfach von wem er auch gewählt wird. Ne? Also, dass es dann halt einfach irgendwelche Journalisten sind, wo wir auch eben schon herausgestellt haben, dass die ja durchaus ein Interesse an bestimmten Siegern haben könnten.
Also ich würde jetzt einen Deal mit unserer Community machen, weil wir sind sowas wie Hobby-Fußball-Journalisten. Macht uns bitte so groß, dass wir in 10 Jahren beim Ballon d'Or mitstimmen können. Und ich sage euch so, wir werden nicht für Ronaldo und nicht für Messi stimmen.
Na, ich weiß nicht, ob ich mich da gegen Ronaldo stellen kann, wenn er eine gute Saison spielt. Aber
mit 44?
Ja.
Wenn er mit 46 dann?
Nein, also keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass das lange noch so weitergeht. Klar ist diese Messi-Ronaldo-Ära sehr cool. Ich bin auch froh, dass ich mit der aufgewachsen bin, aber man muss halt so realistisch sein, dass das langsam auch ein Ende nimmt und auch nehmen darf.
Ja, finde ich auch. Also ich würde halt jetzt schon sagen, dass so ein... Also ich, vom Talent her, oder ich glaube, dass Haaland der krassere Spieler sein wird als Mbappé. Aber ich glaube, dass Mbappé mehr Ballon d'Ors holen wird. Und ich glaube, wenn du einem Verein die Auswahl stellst, entweder Haaland oder Mbappé zu holen, du würdest, glaube ich, Haaland nehmen. Weil bei Mbappé hat man so das Gefühl, er ist so ein Ronaldo-Klon.
Mbappé ist ein Ronaldo-Klon?
Er will wie Ronaldo sein. Und Haaland, der will einfach Haaland sein.
Ich weiß nicht, warum.
Der Typ ist ein eigener
Charakter. Ja, stimme ich dir zu. Ja. Aber für mich wirkt Mbappé halt einfach wie so ein... Das soll jetzt nicht abwertend klingen oder so, aber... Er wirkt, das ist jetzt einfach ein Vergleich. Er wirkt für mich wie so ein verzogenes Einzelkind.
Ja, kann
der schon Leistung kann bringt und so, Haaland aber trotzdem immer so ein bisschen hochnäsig ist.
Ja, und Haaland ist für mich dieser Junge aus der Arbeiterschicht, der irgendwie sich halt seinen Weg selbst...
Ja, auch so ein bisschen verrückt ist und so, aber das ist halt lustig.
Ja, der halt ein eigener Charakter ist, irgendwie eine mastige Gestalt hat. Also ich hoffe... Also, wenn ich Geld setzen müsste, ich würde sagen, ich würde es Also würdest du die Wette eingehen, dass Haaland mehr Tore schießen wird als Ronaldo in seiner Karriere? Moment, bevor du jetzt aus dem Bauchgefühl antwortest, überleg, wie alt Haaland jetzt ist, 21, und überleg, wie viele Tore Ronaldo mit 21 hatte. Ich glaube, da hat er da keine 20 Stück. Haaland hat jetzt schon über 150. Nee, 150 weiß ich gerade nicht. Aber über 100 bin ich mir ziemlich sicher.
Das ist halt schwierig zu beantworten, weil man weiß auch nicht, wie lang Haaland noch macht. Also klar, der ist super jung, aber man weiß halt nicht, ob der auch bis 35, 36 so eine Leistung abliefern kann, wie er es jetzt tut. Man kann halt nicht vorher sagen, was mit irgendwelchen Verletzungen passiert. Wenn er so weitermacht, also wenn er konstant so weiterspielt wie jetzt, dann ist es sehr eindeutig, dass er mehr Tore schießen wird. Aber dazu muss man auch sagen, ich finde, Ronaldo ist in einer schwierigeren Zeit durchgebrochen.
Das können wir jetzt nicht sagen. Also du weißt jetzt nicht, wie der Fußball in 5 Jahren ausschaut, wie defensiv da gemacht
wird. Ja, okay, ja, das stimmt. Ich meine einfach, wenn man jetzt und vor 10 Jahren beispielsweise vergleicht.
Ja, vor 10 Jahren war halt Ronaldo schon 26 ein doppelter Ballon d'Or.
Ja, mein Gott, dann vor 15 Jahren.
Ja, das ist dann wahrscheinlich schon besser. Vor 15 Jahren, 2006, da müsste Ronaldo gerade angefangen haben, Weltklasse zu werden. Weil die ersten 2 Jahre bei Manchester United war ja eher so ein... Also wäre Ronaldo 15 Jahre später gekommen, würde man jetzt von ihm als Flop in Social Media reden.
Ja.
In seinen ersten 2 Jahren. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. In diesem schnelllebigen Fußball-Internet-Geschäft. Aber ja, ich sehe auch bei Haaland, wenn wir wieder auf Haaland Mbappé zurückgehen wollen, ich sehe bei ihm nicht das Problem, dass er bei irgendeinem Verein nicht funktionieren kann.
Ja.
Ich sehe bei Mbappé das Problem schon. Ich kann mir vorstellen, wenn ihm irgendwie das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mbappé jemals in England spielen wird, weil ihm einfach dort das Wetter zu schlecht ist oder sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie er in der regenreichen Nacht in Manchester irgendwie was reißen soll. Aber Haaland, ich kann mir so richtig vorstellen, wie so eine richtige Schlammschlacht.
Ja.
Einfach so ein
Heavy Schießt gegen Manchester. Der geht dann erst richtig in den Maschinenmodus über. So, und das ist nämlich für mich auch das Ding mit Messi und Ronaldo. Weil Messi ist für mich so ein, wie du es jetzt schon herausgestellt hast, so ein, ich sag jetzt einfach mal, Gut-Wetter-Fußballer. Klar, der ist nicht schlecht und so, aber der ist halt jetzt nicht so ein Mentalitätsmonster, der hat jetzt nicht diese krasse Motivation und das ist einfach das, was mich an Ronaldo so beeindruckt und das unterscheidet die beiden ja auch in deren Spielstilen und an einem Körperbau ja auch extrem. Messi ist halt einfach dribbelstark und alles Mögliche und Ronaldo ist einfach eine Maschine.
Ja.
So, deswegen kann ich persönlich für mich sagen, ich bin der größere Fan von Ronaldo.
Also ich bin der größere Fan von Messi halt, weil er mich mehr beeindruckt hat. Ich bin auch in der Nähe von Barcelona aufgewachsen und habe dort einen großen Teil meiner Kindheit verbracht. Und da kommt man halt mehr so mit Messi.
Ja.
Habe ich mehr Verbindung zu Messi gehabt. Den habe ich mehr gefühlt so. Aber ich muss halt schon sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin davon, wie das so gerade bei PSG mit ihm läuft.
Ja, das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall verstehen.
Also, ja, abschließend würde ich halt gern sagen, ich hoffe halt wirklich, dass Messi bei PSG scheitert, weil ich einfach nicht will, dass PSG erfolgreich ist mit dem, was sie da im letzten Sommer gemacht haben. Mhm. Allein schon, dass Messi die Nummer 30 trinkt und nicht die Nummer 10, was ist das?
Das ist echt ganz komisch, ja.
Also fühle ich null. Da würde ich halt schon also Ronaldo ist für mich, wie soll ich sagen, ist für mich finished irgendwie. Wir sagen schon seit 1-2 Jahren, dass wir beide glauben, dass die WM in Katar nächstes Jahr das letzte Turnier von Ronaldo sein wird. Das würde mich sogar nicht wundern, wenn das auch das letzte Turnier von Messi sein wird.
Ja.
Und dass Messi vielleicht noch ein halbes Jahr diese Saison zu Ende spielt und dann auch sagt, yo Bros, ich werde jetzt Jugendtrainer bei Barcelona.
Ja, dem muss man halt einfach so auch in die Augen sehen. Das kann nicht unendlich so weitergehen mit den beiden. Aber ich würde auch sagen, der Fußball ist in guten Händen.
Ja, also ich finde das auch so komisch, wenn man im Sport sagt, der Fußball ist nicht mehr in guten Händen, wenn dann irgendwie die 2 größten Spieler da weggehen. Was ich dir schon vorhin gesagt habe, Vergleich mal einen Ronaldo mit einem einen 21-jährigen Ronaldo mit einem 21-jährigen Haaland oder Mbappé. Dagegen schaut halt Ronaldo aus wie ein, ja, wie ein Grundschüler, sowas. Mhm. Und bei Messi ist es ein bisschen anders, weil er halt das größere Talent hat, was wohl unbestritten ist. Und Messi halt schon mit 22 oder so seinen ersten Ballon d'Or gewonnen hat, oder mit 21 sogar. Also der hatte, glaube ich, bis 25 hatte er irgendwie eine Vierer-Streak am Ballon d'Ors.
Ja.
Deswegen würde ich halt schon sagen, dass Messi der Talentiertere war. Und abschließend, was wollen wir sagen? Wir hoffen, dass Lewandowski irgendwie noch einen Ballon d'Or
gewinnt. Man muss dazu sagen, er wurde ja trotzdem als Stürmer des Jahres ausgezeichnet. Also ein bisschen was hat er zumindest bekommen, aber ja, nicht der Preis, dem zusteht.
Denkst du, dass es diesen Preis in 2 Jahren noch geben wird beim Ballon d'Or?
Nee, ich glaube, das war einfach so alibimäßig, damit er überhaupt irgendwas gewinnt.
Ja, das haben wir auch.
Man kann ihn eigentlich auch den Lewandowski-Pokal nennen.
Das war wirklich so, ich habe es bei Sky gesehen, der Sky-Moderator so, ja, ich glaube Lewandowski hat gerade irgendwie einen Trostpreis gewonnen, weil Messi den Ballon d'Or gewinnen wird, und ich finde das sehr schade. Ja,
sehr, sehr schade. Wollen wir langsam zum nächsten Thema übergehen, Nico?
Ja, können wir machen. Das wird jetzt eh ein kurzes Thema sein, schätze ich mal.
Ja.
Willst du überleiten? Soll ich?
Ich lasse mir mal den Vortritt heute. Wir machen heute ein bisschen entspannteren, schon etwas weihnachtlichen Podcast hier. Wir haben ja den 1. Dezember jetzt hier an unserer Aufnahme.
Das ist ganz nett von dir. Ich würde sagen, dass wir noch mal kurz zum FC Barcelona schauen, zu unserem Lieblingspleite-Club international gesehen. National gesehen bleibt es der Schalke 0, bleibt es Schalke 04. Es gab letztens ein paar Gerüchte, dass Ferran Torres, nicht Fernando Torres, zum FC Barcelona wechseln soll. Für 80 Millionen. Zwei Fragen, die man sich dabei stellt, ist Torres nicht erst vor einem Jahr für 20 Millionen zu City gewechselt? Ja, ist er. Wie will sich Barca das leisten? Wissen wir nicht.
Dritte Frage. Würde er perfekt zu Barca passen? Ja.
safe, komplett. Also, Ferran Torres ist halt für mich der typische spanische Offensivfußballer. Es ist scheißegal, auf welche Position du ihn da oben einsetzen wirst, der wird halt schon irgendwie Leistung bringen. Halt, das ist nicht besonders schnell, ist schon dribbelstark und kann, da kann es 1 gegen 1 gehen, hat eine sehr gute Technik, hervorragendes Passspiel. Und da kann man halt nur sagen, der würde halt perfekt in das System da passen, als so ein Flügelspieler, weil Barca hat halt keinen so einen. Also Fati und Dembélé sind halt beides eher so Wirbelblitze, die rumdribbeln.
Ja, und glaubst du, wenn man ihn verpflichtet oder auch wenn nicht, Barki hat es gerade in unseren Livestream-Chat reingeschrieben, wird Barcelona wieder die beste Mannschaft der Welt? Also siehst du noch die Möglichkeit, dass die jetzt wieder mit geschickten Transfers, mit Xavi als Trainer, wieder so einen Aufschwung schaffen?
Ja, aber ich glaube nicht in den... Also da müssen sich die Barca-Fans, zu denen ich auch gehöre, ein bisschen gedulden. Also es kommt jetzt... Also ganz entscheidend sind für mich die nächsten 2 oder 3 Transferphasen, wie da verpflichtet wird. Falls man... Also ich sag's ja so, falls man es irgendwie schafft, im Sommer sich einen Ferran Torres und einen Haaland zu leisten, dann würde ich schon sagen.
Boah.
Aber wenn man sich halt einen neuen Umtiti irgendwie ins Land zieht oder sowas, dann weiß ich halt nicht. Dann glaube ich halt nicht, aber... Man muss realistisch sein, in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird Barca in der europäischen Spitze wahrscheinlich nichts zu tun haben.
Okay, dann haben wir das auch schon mal festgehalten hier. Und die Zeit rennt uns wollen heute noch, was?
Wollen wir noch mal kurz über Dembélé reden, weil der ist ja, der soll ja auch weggehen. Das ist ja ein essentieller Teil von diesem...
Ja, wir haben es ja schon in einer Podcast-Folge mal angesprochen. Dembélé war für uns immer so ein Ding, wo könnte der hingehen, weil bei Barca läuft nicht und so. Mhm. Und dann haben wir irgendwann mal, als wir über Newcastle United gesprochen haben, dann fiel auch unter anderem der Name Dembélé. Und ich muss sagen, das wird für mich immer realistischer, Wir haben in den letzten Tagen auch schon viel auf WhatsApp darüber geschrieben. Da meintest du, ja, hier komm, Newcastle hält sich in der Liga, verpflichtet Dembélé für 10 Millionen, Barca spart eine Menge Gehalt ein. Und ich weiß nicht warum, das ist für mich mittlerweile das realistischste Szenario, was Dembélés Zukunft angeht.
Ja, ein paar Eckdaten. Dembélés Vertrag läuft im Sommer aus, also im Winter ist es die letzte Möglichkeit für Barca, irgendwie Geld mit ihm zu machen. Barca hat 140 Millionen gezahlt vor 3-4 Jahren. Schlechter Deal.
Ziemlich. Wenn man überlegt, wie Dembélé zu Barca überhaupt gekommen ist, ne? Das war ja hier mit Trainingsstreik und was weiß ich nicht was.
Ja, also ich glaube, also man hat damals gesagt, ja, also Watzke, wie kannst du den verkaufen? Wenn so ein Spieler so sich so benimmt, dann hat er es nicht verdient, irgendwie den Verein zu wechseln. Und dann mittlerweile sagt man, Bruder Watzke, du hast so einen perfekten Zeitpunkt verkauft.
Wirklich, hier, ja, genau. Ich habe einfach vergessen, was ich sagen wollte. Aber ich glaube, Investoren würden sagen, perfekt am All-Time-High verkauft.
Ja, also die haben, also Watzke hat halt den Buy-Low-Sell-High gemacht. Barcelona hat den Buy-High-Sell-Low gemacht. Kann jeder für sich selbst entscheiden, was der bessere Deal war. Oder
bei
was
dem war das eher so ein Stop-Loss. Strategie ist.
Ja, aber ganz schlecht, die haben einfach so einen Hebel noch hinzugefügt, weil die wahrscheinlich so viele Kredite dann noch aufnehmen mussten. Das war ist jetzt ein bisschen Aktienhumor, den versteht nicht jeder bei uns.
Können aber auch gerne mal die Zuhörer in die Kommentare schreiben, wer sich für sowas interessiert. Einfach nur mal, damit wir wissen, mit wem wir es hier so zu tun haben, wer sich so unsere Podcast-Folgen anhört.
Ja, das ist nämlich ganz komisch. Wir sind im letzten halben Jahr nämlich so stark gewachsen, dass wir keine Ahnung haben, wie unsere Community so
aufgebaut ist. Ja, das stimmt. Deswegen würden wir uns freuen, euch alle mal ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Ihr könnt euch ja ein bisschen die Wolle in den Kommentaren zuwerfen. Jeder stellt sich kurz vor. Das würde mich sehr interessieren.
Ein Satz. Irgendwie so, wie alt ist man, welcher Lieblingsverein und was dein Lieblingsessen ist. So. Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es uns per Insta-DM oder so.
Ja.
Dann haben wir ungefähr eine Ahnung, wer ihr so seid.
Ja, und wir werden in den nächsten Tagen, ganz kurz noch, wahrscheinlich auch mal eine Instagram-Story dazu machen. Da könnt ihr dann ein paar Fragen zu beantworten. Also gerne noch unser Instagram-Account auschecken. Roundtheball.ig steht für Instagram, für die, die es nicht direkt herausgefunden haben. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt auch schon fast wieder zurück zum Thema gehen.
Ja, abschließend wollte ich noch gerne sagen, dass Ousmane Dembélé, also das muss eigentlich der FC Barcelona machen, weil bei Dembélé weiß man nicht, ist der Körper überhaupt gemacht, um Profifußball zu spielen? Und der Deal, also so eine Vertragsverlängerung, die wird bestimmt nicht unter 8, 9 Millionen sein im Jahr für einen Dembélé.
Ja, kann ich verstehen. Also, ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dembélé viel weniger fordert, als was Newcastle bietet. Newcastle bietet gerade 10 Millionen.
Vor allem mit Dembélé holt man sich auch immer, also ich will ihn jetzt nicht, wie man im Neudeutschen sagen würde, judgen. Aber ich glaube, Dembélé ist auch immer ein Spieler, der sehr schnell Probleme mit sich bringen kann. Einmal körperlich natürlich, der ist häufig verletzt gewesen.
Ja.
Und aber auch von der Persönlichkeit her, dass der mal irgendwo drauf keinen Bock hat oder was weiß ich nicht was. Das ist dann auch, könnte dann auch schwierig werden. Und da bräuchte man dann halt auch die richtigen Trainer an der Seite, die da durchgreifen können.
Ja, auf jeden Fall. Dembélé, also wenn man wirklich 10 Millionen oder so im Sommer, im Winter bekommen sollte dafür, irgendwie 10 Millionen Gehalt einspart, dann sollte man das machen. Ich glaube nicht, dass Ferran Torres viel mehr als 5 Millionen verdienen würde bei Barcelona. Und ich würde, das ist mir so auch eingefallen, wenn ich der FC Barcelona wäre, ich würde Newcastle so ein Dreierangebot machen. Irgendwie so, ihr kriegt für 25, 30 Millionen noch Coutinho und Umtiti dazu.
Oh.
So einfach upsellen.
Ja.
Die würden dann irgendwie so, sagen wir mal, 25 Millionen, 30 Millionen bekommen und würden wahrscheinlich im Jahr 40 Millionen sparen. Oder wenn nicht sogar mehr an Gehaltsbudget.
Jetzt die Frage, ob so Newcastle sowas wirklich annehmen würde, ne?
Also Coutinho würden die bestimmt noch mitnehmen, aber im Titel.
Schwierig. Da haben wir privat ja auch mal kurz drüber gesprochen. Diese ganzen gefloppten Barca-Spieler. Das Ding ist ja, das, beziehungsweise eher das Traurige ist ja, das ist ja jetzt nicht einfach so, ja, Barca kauft irgendwelche Spieler und hofft, das läuft schon. Sondern das sind meiner Meinung nach, wenn du dir die Namen einfach mal anhörst und nicht bedenkst, dass die gefloppt sind, sind das alle Spieler, wo du gedacht hättest, die passen ins Barca-System. Das sind Spieler, die passen zu Barca.
Ja, bei Coutinho wäre ich mir jetzt nicht mehr so, wäre ich nicht so sicher, würde ich nicht so mitgehen, aber Dembélé und Umtiti, würde man sagen,
ja,
die könnten bei Barca irgendwie einer der zu den besten Spielern der Welt werden. Bei Coutinho war mir damals schon irgendwie so klar, wo soll denn der spielen? Irgendwie so als Zehner, Barca hat nie mit einer Zehn gespielt, so. Passt nicht. Und der hätte mehr zu Real Madrid gepasst.
Ja, auf dem Flügel wäre es halt dann wirklich eher auch so ein spanischer Flügelspieler geworden. Das hätte man höchstens machen können, aber ja, du hast schon recht, das ist nicht ganz so optimal gewesen. Weißt du, was aber dafür umso optimaler war?
Weiß
also für viele nicht, aber für mich unter anderem schon, ich glaube für dich auch, die News, dass Ralf Rangnick Manchester United übernimmt.
Ja, das war eine richtig gute News. Also, ich bin kein Manchester United-Fan, aber ich mag Ralf Rangnick irgendwie. Ich mag so, dass er... Ich mag sein Spielsystem. Ich mag, was er für den deutschen Fußball gemacht hat. Das ist wahrscheinlich einer der Top-3 wichtigsten Leute, der deutschen Fußballer oder Leute, die mit dem Fußball zu tun haben, des Jahrtausends.
Ja.
Also, wenn man bedenkt, dass er Einfluss darauf hatte, dass Tuchel, Nagelsmann, und so weiter überhaupt Trainer geworden sind und wie viele Vereine er irgendwie geholfen hat, dann kann man halt schwer dagegen argumentieren.
Ich würde gerne jemanden grüßen. Mhm. Marie, mit der habe ich nämlich auf Instagram geschrieben, die verfolgt uns auch schon etwas länger und ist auch Manchester United Fan, deswegen hat sie, glaube ich, auch gehofft, dass ich ihr antworte. Ist auch so gekommen. Sie hat mir nämlich die News geschickt, ja, hier Gerüchte, Ralf Rangnick könnte irgendwie Manchester United übernehmen. Sie hat noch geschrieben, hoffentlich nicht. Und dann habe ich aber direkt geantwortet, sie ist nicht so ein Rangnick-Fan, glaube ich. Und ich meinte halt aber direkt, ja, es sind ja erstmal nur für 6 Monate. Das ist nämlich auch mal wichtig zu beachten. Und danach würde er halt ja eine Management-Funktion übernehmen. Und dass Ralf Rangnick Management kann, hat er mehr als genug bewiesen. Und deswegen bin ich gar nicht so enttäuscht. Also, man weiß ja immer noch nicht, was nach dem halben Jahr passiert. Es kann ja immer noch sein, dass man einen Zidane oder was weiß ich, irgendeinen anderen Trainer holt. Sie hat halt so ein bisschen kritisiert, dass man Ole nicht früher entlassen hat. Kann ich absolut verstehen. Weil sie meinte dann...
Jeder kritisiert.
Ja, sie meinte dann nämlich, dann könnte man einen Conte verpflichten. Aber, ich zitiere sie, aber nein. Ja.
Macht Sinn, weil Conte hat eine extrem hässliche Spielweise.
Ja.
Ralf Rangnick hat eine interessante Spielweise, muss man sagen. Das Gegenpressing, halt das Vollblut-Gegenpressing. Ich habe da so irgendwie so ein TikTok gesehen, da war er in so einer TV-Show und er hat gesagt, ja, also das war auf Englisch, er weckt teilweise seine Leute, seine Spieler um 2 Uhr nachts, einfach nur, damit sie für eine halbe Stunde zum Trainingsplatz kommen und dort 11 gegen 11 gegenpressen. Da dachte ich mir so, ja, ich mach das mal mit einem Dembélé.
Ja, das Dembélé würde nicht funktionieren.
Dembélé würde sagen, Bruder, ich bin noch in der Runde Fortnite, ich
komme danach. Ja, mit Griezmann.
Ja, ja. Und irgendwie noch, ja, was soll denn noch sein? Ach, egal, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ralf Rangnick, also mehr als dass er Trainer wird, freue ich mich eigentlich, dass er Manager wird, weil das ist so perfekt für ihn gemacht. Manchester United ist einer der 5 reichsten Vereine der Welt. Ralf Rangnick hat bewiesen, dass er mit Geld umgehen kann als Manager. Und stell dir mal vor, was Ralf Rangnick da so für Spieler holen würde. Oder was für gute Deals der da aushandeln würde.
Ich bin sehr gespannt. Hauptsache, der versteht sich dann halt auch mit dem Trainer, mit seinem Nachfolger als Trainer gut, damit die auch Hand in Hand zusammen irgendwie dann gute Deals abschließen können, weil es bringt nichts, wenn er dann irgendwelche Spieler kauft, die gar nicht ins System passen.
Ja, das stimmt schon, das bringt wirklich nichts, aber irgendwie bei englischen Vereinen, ich glaube besonders bei Manchester United ist es so, dass sie im Hintergrund noch irgendwie so den Chef von Barcelona, von United haben, der sehr viel zu sagen hat, obwohl seine Kompetenzen eingeschränkt sind oder zu wünschen übrig lassen, sagen wir es mal so. Mhm. Dann wird sich halt auch zeigen, ob Rangnick sich da durchboxen kann und sagen kann, jo, ich habe Hoffenheim, ich habe ganz Red Bull aufgebaut, ich werde dann wohl auch wohl Manchester United wieder zu den guten alten
zu Glanz und Gloria
Heiß bringen. Ja.
Ja.
Deswegen, ja, würde ich halt sagen, ich hoffe, dass Rangnick das schafft, aber ich glaube, der ist zu stur und der wird keine 3 Jahre dort bleiben.
Auch nicht als Manager.
Nee.
Okay, sind wir gespannt. Wenn Manchester United einen Nachfolger braucht in Managementfunktionen, wenn wir die nächsten Brazzos und was weiß ich nicht was werden wollen, dann würde ich sagen, qualifizieren wir uns da immer schon relativ gut für. Wir haben nämlich jetzt hier nochmal unser Lieblingsformat, ATB, für die, die es nicht kennen, Ausleihen, Transferieren und Behalten. Heute hat Nico mir wieder 3 Spieler mitgebracht. Ich hoffe, es sind 3, so sollte es nämlich sein. Sehr gut. Und ich muss halt zuordnen, wen ich verkaufen, wen behalten und wen verleihen würde.
Und bevor wir jetzt zu unserer Abschlusskategorie kommen, würde ich nochmal kurz die Frage von Dionysi Gilates beantworten, der gefragt hat, wer unser Lieblingsverein ist. Langjährige Zuschauer, Zuhörer wissen es. Mein Lieblingsverein ist der FC Bayern. Und Tims Lieblingsverein ist der HSV.
Und das passt nämlich sehr gut, weil ich kann diesen Namen leider immer noch nicht aussprechen. Dionysi hat noch drunter geschrieben, wenn das alles nicht klappen sollte, könnten sie erstmal im Sommer Zidane holen. Und jetzt, was sehr gut passt, sonst holen sie Tim Walter nächstes Jahr. HSV-Trainer.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, bei HSV-Trainern, das ist ganz normal, dass sie ungefähr im Juli wieder arbeitslos sind. Oder wenn ich schon sogar schon im Februar...
Ich will nicht sagen, das einmal noch kurz off-topic, aber momentan, also HSV Anfang der Saison lief es nicht ganz so gut, momentan fängt man sich so ein bisschen. Ich bin sehr hyped auf diese ganzen jungen Talente, die, also genau, die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, auch zu Hurnen und so. Und wie geil wäre es bitte, wenn man diese Saison aufsteigt, wo der Kapitän, also jetzt ist er glaube ich nicht mehr Kapitän, weil verletzt, Tim Leibold und Trainer Tim Walter hat. Also 2 Tims im Verein, das sollte doch wohl langsam dann mal ausreichen, um dann auch aufzusteigen.
Und dich sozusagen dann als Berater einstellen, oder? Perfekt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt so zum Herbst unserer Folge rüber.
Eher in den Winter.
Und in den Winter, ja, ganz geil. Geiles Wetter. Ich schreibe gerne in die Kommentare, ob es bei euch geschneit hat schon, weil bei mir lag bis heute in der Früh extrem viel
Schnee. Das ist wieder typisch Bayern.
Mittlerweile nicht mehr. Ja, typisch Alpenvorland.
Also, wir hatten einmal ein bisschen Schneeregen, der war aber, keine Ahnung, von einer Dauer von einer halben Stunde und dann war es das auch wieder. Aber wollen wir jetzt nicht zu weit abschweifen. Also, wen hast du uns mitgebracht?
Ja, wen habe ich dir denn mitgebracht? Das ist der gute alte Pleite-Club Barcelona.
Okay.
Und da dachte ich mir so, das werde ich dir ein bisschen gemeiner machen. Ich gebe dir nämlich Ricky Puig. Mhm. Nico, der heißt Nikolas, und Gavi.
Okay, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber ich muss echt sagen, zu Nico kann ich nicht ganz so viel sagen. Hast du da ein paar Daten für mich?
Ich warte noch. Also, er zählt als der beste Spieler in dieser Saison bis jetzt für Barca. Und er ist 19 Jahre alt und zählt als der große Nachfolger von Sergio Busquets.
Okay, dann habe ich meine Einordnung fertig und sie ist wahrscheinlich etwas kontrovers. Wer war das nochmal? Ricky Puig, Nico und Gavi.
Gavi.
Okay, jetzt hör mir bitte zu.
Ja?
Hast du Angst?
Ein bisschen, ja, weil ich dachte, das wäre ziemlich offensichtlich, wie
ich
es geworden
habe. Ich verkaufe Ricky Puig.
Okay.
Ich verleihe Gavi und behalte Nico. Oder das ist jetzt nämlich noch austauschbar, oder ich behalte Gavi und verleihe Nico. Aber Ricky Puig ist für mich ein okayes Talent, aber wird sich gegen den Pedri oder so nicht durchsetzen können.
Ricky Puig, ja, also Ricky Puig, der kann, der galt eigentlich als das größte Mittelfeldtalent bei Barca und dann auf einmal in dieser Saison ist er, gab es zwei größere Talente.
Ja.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Mittelfeldtalent, das nach, das jetzt irgendwie aus der Jugend kommt, ist besser als
Ricky Puig. Ja, ist ja auch so.
Und vor 2 Jahren hätte man gesagt, wie kann Ricky Puig nicht spielen, der ist so krass. Und mittlerweile sagt man halt, ja, es gibt halt krassere Talente. Puig kann man bestimmt für so für 10 Millionen ungefähr verkaufen an irgendeine an Leverkusen oder an Marseille oder sowas. Nico González würde ich vielleicht verleihen, weil das Mittelfeld ist schon ein bisschen stark besetzt bei Barcelona. Und Gavi ist halt, also Gavi ist also für mich nächst, der nächste Jugendballon d'Or-Sieger, also der das, was Pedri vorgestern gewonnen hat. Einfach Gavi. Gavi ist halt mit, der ist irgendwie 6 Wochen Profi gewesen, war schon auf einmal Nationalspieler für Spanien und hat, war dort nicht mal war dort nicht mal schlecht, war dort einer der Besten auf dem Platz. Den darf man nicht verlieren und den sollte man auch selbst bei sich im Verein ausbilden.
Okay, das kann ich sehr gut verstehen. Und für die Leute, die sich zwar für Fußball interessieren, aber auch noch wichtigere Dinge in ihrem Leben haben, zum Beispiel sich überlegen, welche Nudeln sie denn behalten sollten, welche sie gar nicht erst kaufen sollten, da haben wir jetzt auch nochmal die Umfrage vom Beginn der Podcast-Folge jetzt nochmal hier. Wir haben jetzt mehrere Stimmen gesammelt und es tut mir leid, Nico, aber die Bandnudeln haben 71% gesammelt, die Spiralnudeln und die Verfall jeweils 14%.
Ich muss halt sagen, die Meinung von der Community ist quasi, aber nee, kann ich nicht unterstützen.
Also ich bin sehr zufrieden.
Ich auch gar nicht.
Aber zum Glück sind wir ja nicht hier, um über Nudeln zu reden, sondern über Fußball. Mhm. Und das auch nächstes Mal wieder. Also, wie gesagt, auf YouTube gerne die Glocke abonnieren. Die Glocke abonnieren wahrscheinlich. Und erstmal abonnieren, dann die Glocke aktivieren. Uns gerne auf Instagram, Twitter, TikTok, was weiß ich nicht, was überall gerne auschecken. Wir sind wirklich fast überall vertreten. Und ja, dann bleibt ihr eigentlich immer auf dem neuesten Stand. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen 1. Dezember oder wann auch immer ihr das hört und bin damit raus.
Jo, schickt uns gerne Bilder von euren Nudelngerichten. Schreibt uns gerne Feedback in die Kommentare. Das waren meine letzten Worte. Ciao.